Es ist schon eine schöne Tradition geworden, auf dieser Welle und damit auch bei Radio 3 zum Ende des Jahres zurückzuschauen. Auf Theater, Oper, Konzert, Literatur und Kino. Was war gut, was war weniger gut, wie fällt die Bilanz unserer Kritikerinnen und Kritiker aus? Wir schauen in dieser Woche zurück auf das, was das Jahr kulturell geprägt hat und das auch im Gespräch mit unserer Theaterkritikerin Barbara Behrendt, mit der ich vor dieser Sendung gesprochen habe. Barbara, Jahresrückblick Theater. Lass uns mal zuerst, auch wenn es vielleicht nicht so sexy ist, auf die Finanzen und auf die Strukturen schauen. 2025 war ja auch das Jahr, in dem die beschlossenen finanziellen Einschnitte in der Berliner Kultur so richtig bemerkbar wurden. Hast du große Veränderungen feststellen können?
Ja, ich finde unbedingt. Also es gibt definitiv weniger Premieren. Das TT zum Beispiel hat 18 Premieren angesetzt, statt wie noch unter dem früheren Intendanten Ulrich Gurn 27. Das erhöht natürlich den Druck auf die einzelne Produktion immens. Also da darf auf keinen Fall noch irgendwas floppen. Außerdem haben sich die Ticketpreise ganz schön erhöht. Das TT zum Beispiel hat dadurch 300.000 Euro mehr Einnahmen generieren können, immerhin. Und im Gespräch mit der Intendantin Iris Laufenberg und ihrem Geschäftsführer habe ich dann schon auch erfahren, was Sparen im Detail bedeutet. Also von der Frage, ob die Reinigung der Büros, da wirklich noch die Schreibtische abgewischt werden müssen, um ein paar Cent zu sparen, bis zu der Entscheidung, dann ganze 42 Produktionen abzuspielen, damit man von den hohen Lagerkosten der Bühnenbilder runterkommt. Und dazu kommt dann auch noch, dass keine Schauspielgäste mehr bezahlt werden können. Das heißt, dass Produktionen plötzlich umbesetzt werden müssen mit SchauspielerInnen aus dem Ensemble, was so einen eingespielten Theaterabend dann natürlich auch komplett zerreißen kann und ja auch furchtbar ist für die freischaffenden SchauspielerInnen, die eigentlich jetzt überhaupt keine Einnahmequelle mehr haben. Und das löst, sagte mir dann auch Iris Laufenberg, schon große Ängste an so einem Haus aus. Also wenn man sich Sorgen um seinen Job macht, wenn Stellen nicht nachbesetzt werden, wenn RegisseurInnen dann auch dazu angehalten werden, weniger Arbeitsstunden für Kostüm oder für Bühnenbild zu verbrauchen, da ist es schon schwer zu vermeiden, dass sich so eine besorgte Stimmung dann halt auch nicht auf die Kunst überträgt. Und die Situation wird sich halt auch nicht verbessern, ne? Also ich hatte ja gehofft, dass nach dem Desaster, das der Kultursenator Joe Giallo da angerichtet hat, nach den Demonstrationen, nach der Ansage auch vom Bürgermeister Kai Wegner, in einen engeren Dialog mit den Intendanten der großen Kultureinrichtungen zu treten, dass er da schon auch verstanden hat, was Kultur für ein Pfund in dieser Stadt ist. Aber anscheinend hat der Senat den Schuss ja auch immer noch nicht gehört. Der Berliner Kulturetat fällt 2026/27 erstmals unter die 2%-Marke vom Gesamthaushalt und der Gesamthaushalt wächst. Also das gab es wirklich noch nie in Berlin.
Ich fand es ganz schön, dass du jetzt mal ganz genau aufgeschlüsselt hast, was Einsparungen an einem Theaterhaus tatsächlich ganz konkret bedeuten. Nun stellt sich aber die Frage, ob sich das auch jetzt schon qualitativ ausgewirkt hat. Also sagen wir mal ganz groß gefragt, wie war dein Jahr, wie war dein Theaterjahr?
Geht so, würde ich sagen, ja. Also weil wir gerade jetzt vom DT gesprochen haben, dort habe ich, muss ich sagen, das ganze Jahr über doch sehr viel Mittelmaß gesehen. Vieles, das für so ein mittleres Stadttheater in Ordnung wäre, aber nicht für eins der teuersten Häuser der Hauptstadt, das muss man wirklich sagen. Die einzige wirklich herausragende Inszenierung, die ich da 2025 in der Premiere gesehen habe, war für mich Kleists Marquise von O in der Inszenierung von der Ungarin Ildikó Gaspar. Die hat nämlich die Vergewaltigung, die die Marquise bei Kleist in einer Ohnmacht erlebt, dann verbunden mit der Geschichte von Gisèle Pélicaud. Deren Mann hat sie ja über 10 Jahre lang sediert und dann zur Vergewaltigung angeboten. Und was den Abend für mich so erschütternd gemacht hat, war, dass man wirklich begreift, dass das keine Ausnahmen sind, sondern dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Mindestens von Kleist bis heute. Also die Vergewaltigung der Frau, die in Kauf genommen, die verharmlost, die versteckt, die ihr dann auch selber in die Schuhe geschoben wird. Das war wirklich ein ja, schockierender Abend auch. Und klar, darüber hinaus gibt es schon auch Highlights in Berlin, das muss man schon sagen. Zum Beispiel die Seherin von Milo Rau an der Schaubühne hat mir gut gefallen. Das ist ein Solo von Ursina Ladi, in dem sie eine Kriegsfotografin spielt und wirklich sehr eindrücklich unser aller Verstrickung in die mediale Darstellung von Gewalt verhandelt. Das war für mich schon auch ein Stück der Stunde. Und dann gibt es noch zwei andere Solostücke der Stunde. Die habe ich im kleinen Studio am Gorki-Theater gesehen. Between the River and the Sea von Yusuf Sveit, ein arabischer Israeli, der von seiner Zerrissenheit zwischen den Welten erzählt, vor allem seit dem 7. Oktober. Ein ganz kleines Stück, aber sehr eindringlich. Und dann noch eine eher lustige Variante, Make Love Not War von der jüdischen Israelin Orit Nachmias, eine Frau in den Wechseljahren, die auf der Bühne jetzt nicht mehr als Jüdin gesehen werden will, sondern als Sexbombe. Okay. Das ist wirklich auch ein cooler Abend gewesen. Und dann hat mich noch die Volksbühne mit zwei Stücken begeistert. Zum einen der neue Abend von Christoph Marthaler, Wachs und Wirklichkeit, eine musikalische, sehr anrührend komische Reise ins Wachsfigurenkabinett mit den Fragen, was ist Leben, was ist Tod, was ist real, was ist Fake, wann werden Menschen ausgesondert zum Beispiel auch. Und ein Abend, der dir, glaube ich, auch sehr gut gefallen hat, Goodbye Berlin von Constanza Makras, ein Tanztheater, das so diesen beginnenden Faschismus in den 30er Jahren mit dem jetzt wieder erstarkenden Faschismus heute verbindet, aber auf sehr unterhaltsame, auch irre, komische Weise, grandioses Ensemble und auch wirklich so starken Bildern zu den Bedrohungen der Gegenwart.
Ja, einer der besten Abende von Constanza Makras seit Jahren und vor allen Dingen besser als das, was Florentina Holzinger und Marleen Montero-Freitas zuletzt abgeliefert haben, die ja dann demnächst in die Leitung der Volksbühne aufsteigen werden. Aber das ist jetzt ein Detailproblem der Volksbühne sozusagen. Barbara, im letzten Jahr mussten wir an dieser Stelle leider, es ist immer noch schwer, den Tod von René Polisch besprechen, weil man das so schnell vergisst. Wie war es denn in diesem Jahr? Wer ist denn in diesem Jahr von uns gegangen, als Erinnerung?
Ja, also gleich mehrere wirklich große Theatermänner, darunter wieder auch ein Schlag für die Volksbühne. Der Dramaturg Karl Hegemann ist gestorben. Mit 76 war sein Terminkalender immer noch wahnsinnig voll, weil er so unglaublich geliebt worden ist. Er war das Mastermind der Volksbühne, hat immens dazu beigetragen, sie zu dem zu machen, was sie dann auch ab den 90ern war. Also ein Theater als politischer, als philosophischer Denkraum, aber auch als Exzess, als Anarchie, als befreite Kunst der Verschwendung, wie er das auch genannt hat. Und zweitens gestorben ist der letzte König des Theaters, wie die Süddeutsche ihn genannt hat, Klaus Peymann natürlich. Der hat bis 2017 ja das Berliner Ensemble geleitet. Seine beste Theaterzeit, sind wir uns, glaube ich, einig, hatte er aber eigentlich vorher. Also in Bochum, in Stuttgart, das waren seine großen Jahre. Und da hat er einfach wirklich große politische Kunst gemacht, die sich immer am Wort, immer an der Literatur orientiert hat. Und es war einfach ein wahnsinnig mutiger Theatermann, der den Österreichern ja zum Beispiel auch mit Thomas Bernhards Stücken den Antisemitismus ihres eigenen Landes so richtig unter die Nase gerieben hat. Und der ja zum Beispiel auch damals einen Spendenaufruf für die Zahnbehandlung von Gudrun Enslin unterstützt hat, für die Terroristin. Aber er war eben auch ein Feuerkopf, er war ein Herumbrüller, er war auch ein Berserker mit Humor. Der Schauspieler Veit Schubert, der hat die Proben mit Peymann bei der Trauerfeier für ihn so beschrieben. Hören wir mal.
Was er dann sagte, war: So nicht! Die freundlichste Variante war nach Schubert: Es gibt 1000 Möglichkeiten, diese Stelle zu spielen. Ihre ist nicht dabei.
Ja, das fand ich schon sehr pointiert, aber er war eben auch einer, der gerade herausgesagt hat, was Sache ist, auch politisch. Hören wir mal ein Zitat von ihm aus dem Jahr 2000, als es auch schon um heftige Kürzungen ging in der Kultur. Hier jetzt gelesen von seinem Dramaturgen Hermann Beil.
Ich bettle nicht um Geld. Schauen Sie sich den Regierungsprotz an, wie da die Scheine durch die Luft fliegen und daneben die kümmerlichen Theatersubventionen. Da wissen Sie alles über den Stellenwert der Kunst- und Kulturpolitik in diesem Land.
Ja, also definitiv, da hat er recht gehabt und da hört man wirklich, das kann nur Klaus Peymann sagen, so jemand fehlt eigentlich heute. Ja. Und der dritte Verstorbene, auch eng mit dem Berliner Ensemble verknüpft und international ein Star, Bob Wilson. Der hat das Theater mit seinen hochstilisierten, radikalen, visuellen Gesamtkunstwerken schon wirklich revolutioniert. Das war Lichtkunst, das war Bewegung in Zeitlupe, das war auch Musik, was einen richtigen Sog erzeugen konnte und einen dann auch tatsächlich so in andere Welten geschleudert. verändert hat.
Ja, Bob Wilson hat ja überall in der Stadt seine Spuren hinterlassen, ja. Vom Hebbeltheater ausgehend, ne, Ende der 80er Jahre. Barbara, lass uns mal noch so ein klitzekleines bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Ich weiß, wir beide haben keine Glaskugel, aber wenn du so vorausschaust, was kommen da so für wichtige, ja, Wegmarken, Entscheidungen auf uns zu in der Theaterlandschaft in Berlin?
Also es gibt vor allem einschneidende strukturelle Veränderungen, die können wir jetzt schon sehen. Matthias Lilienthal wird im Sommer neuer Intendant der Volksbühne und Charla Ilk wird neue Intendantin am Maxim-Gorki-Theater. Matthias Lilienthal war ja früher schon eng mit der Volksbühne verbunden, hat dann das Berliner Hau geleitet, später die Münchner Kammerspiele, ein sehr experimenteller, auch internationaler Theatermann. Der kommt, du hast es schon erwähnt, mit zwei künstlerischen Beraterinnen, mit der österreichischen Choreografin Florentina Holzinger und mit der kapverdischen Choreografin Marlene Montero-Freitasch. Wobei ich ja gar nicht glaube, dass die beiden jetzt so die Ausrichtung wirklich groß mitgestalten. Nein. Die werden halt ihre Inszenierungen da zeigen und sind darüber hinaus doch wohl eher so ein bisschen ein Feigenblatt, damit nicht ein alter weißer Mann in Anführungszeichen alleine die Volksbühne leitet. Allerdings verdrängt Marlene Montero-Freitasch dann natürlich auch die Choreografin Constanza Makras am Haus, von der wir gesprochen haben. Das ist, finde ich, nicht nur ein Jammer, sondern das ist echt ein Skandal, wenn die in Berlin wirklich keine Bühne mehr findet, wo sie auftreten kann. Trotzdem ist Lilienthal ein erfahrener Intendant. Um die Volksbühne, muss ich sagen, mache ich mir da weniger Sorgen als ums Gorki. Also Charla Ilk war dort zwar früher Dramaturgin, sie hat aber in den letzten Jahren die Kunsthalle in Baden-Baden geleitet. Sie hat noch nie ein Theater geführt und ich habe so die Befürchtung, dass dort am Haus in Zukunft hauptsächlich so installative Performancekunst gezeigt wird, die es eigentlich auch anderswo gibt. Und das, was Shermin Langhoff in den letzten 12 Jahren da aufgebaut hat, also ein postmigrantisches, junges, politisches Theater, das auch dicht an diesem migrantischen Publikum dran ist, dass das ein Stück weit passé ist und dass dieses sehr zugängliche Theater des politischen Geschichtenerzählens auch ein Stück weit passé sein könnte und man dann vielleicht auch dieses Publikum wieder verliert. Ob jetzt diese installative Kunst dann die AfD noch so provoziert und auch Haltung bezieht oder einfach ein Theater unter vielen ist, das werden wir natürlich sehen. Das kann jetzt keiner von uns sagen. Aber auch wenn es keine Option war, jetzt Shermin Langhoff mit ihrem toxischen Führungsstil an diesem Haus länger zu halten, dass sich die ganze Ausrichtung jetzt doch so fundamental zu ändern scheint, das finde ich schon heftig. Das Ensemble muss fast komplett das Gorki verlassen. Das sagt natürlich auch schon einiges. Im Mai gibt es aber am Gorki noch ein großes Abschiedsfestival mit dem provokanten Titel Ausländer raus. Ja, da sollte man, finde ich, doch nochmal das Gorki feiern.
Okay, da sehen wir uns dann wieder. Genau. Jetzt erstmal vielen Dank, Barbara.
Sehr gerne.
Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt mit ihrem Jahresrückblick auf das Theatergeschehen in Berlin in diesem Jahr und mit einem kleinen Ausblick auf das nächste Jahr.